Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Knapp ein Jahr ist es her, dass Wladimir Putin seinen imperialistischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Die Verteidigungskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer hat Moskau überrascht und hat auch viele im Westen überrascht. Die Solidarität Europas, auch die Solidarität Österreichs ist gefragt. Wir fragen heute, ob wir uns auf viele Jahre Krieg einstellen müssen. Denn es gibt keine Anzeichen, dass der Kreml vom Plan abrückt, das Nachbarland unter seine Kontrolle zu bringen. Putins Ziel ist es, die Errungenschaften der demokratischen Revolutionen von 1989 zunichte zu machen und das russische Imperium wieder aufzurichten. Auch wenn das Tod und Verderben für die Nachbarstaaten und auch für viele russische Bürger bedeutet. Ohne Waffen und ohne große Finanzmittel aus Europa und aus Amerika könnte sich die Ukraine nicht halten. Gibt es einen Weg, den nationalen Befreiungskampf der Ukrainer zu unterstützen, aber gleichzeitig auch Russland eine akzeptable Nachkriegsordnung anzubieten, wenn der Kreml seinen aggressiven Plänen nicht mehr nachgeht? Darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen, wenige Tage vor dem 24. Februar, an dem vor einem Jahr die russischen Truppen ihren Überfall begonnen haben. Ich freue mich sehr, dass der Botschafter der Ukraine, Wassil Kimenetz, gekommen ist. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Botschafter, vor einem Jahr, da hat es ja Warnungen gegeben der Amerikaner, sehr, sehr konkrete Warnungen, dass dieser Überfall bevorsteht. Und es war auch die Frage, wird Kiew in einem Blitzkrieg erobert oder nicht? Kann der Präsident in Kiew bleiben? Wie wichtig war es, dass dieser Angriff zurückgeschlagen werden konnte, dass der Präsident sein Team beschlossen hat, nein, wir gehen nicht in die Westukraine, wir bleiben in Kiew, wir verteidigen Kiew. Ist auch sein persönliches Engagement?
Ja, das war ein sehr, sehr wichtiges Signal und ein Signal sowohl für die Innenpolitik, für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber es war auch ein sehr, sehr starkes Signal an den Westen. Erinnern wir uns, vor einem Jahr hat kaum jemand im Westen geglaubt, dass die Ukraine imstande ist und diese enorme Willenskraft zeigen wird, um eigenes Land zu verteidigen. Das haben viele haben geglaubt, dass tatsächlich der Plan von Putin, drei Tage die Kiew zu besetzen, beziehungsweise die Ukraine zu erobern, könnte aufgehen. Ich persönlich war in den ersten Tagen in vielen Interviews, in Studios und mit vielen auch Experten hier Gespräche, die haben mir nicht direkt gesagt, aber in einer Zwischenpause, Werbepause haben die sehr, sehr starken Zweifel zum Ausdruck gebracht, indem sie mir selbst gesagt haben, Herr Botschafter, ich glaube, die Ukraine hat vielleicht einige Tage noch zu existieren, alles andere wird dann vorbei sein.
Und dass dieser Blitzkrieg gescheitert ist, das hat eine neue Situation in Europa geschaffen und die Auswirkungen werden wir diskutieren. Ich begrüße sehr herzlich Velina Tschakarowa, willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Tschakarowa ist Sicherheitsexpertin, Direktorin des Instituts für Europa und Sicherheitspolitik in Wien. Ich freue mich, dass General Christian Ségur-Cabanac gekommen ist. Guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Ségur-Cabanac hat Spitzenpositionen im österreichischen Bundesheer begleitet, viele Jahre. Er ist einer der führenden Militärexperten des Landes. Ich freue mich, dass Nina Brünnader gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Nina Brünnader ist Journalistin beim Falter. Sie hat viele Kontakte und Recherchen in den letzten Monaten in die Ukraine unternommen und ist eigentlich am Sprung auf eine journalistische Reise in die Ukraine. Und ich freue mich, dass Mischa Genny hier ist. Hallo.
Guten Tag.
Mischa Genny ist Buchautor, Journalist, Rektor des Instituts für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Der Widerstand der Ukraine ist ein großes Thema für ihn und für sein Team. Herr General, die Ukraine ist in einer viel schwächeren Position als Russland mit den riesigen Ressourcen, die Russland hat, einer viel größeren Armee. Was war der entscheidende Grund militärisch, warum es den Ukrainern gelungen ist, diesen russischen Angriff aufzuhalten?
Ja, hier sind eine Reihe von Gründen namhaft zu machen. Sie haben ja schon in Ihrer Anmoderation angedeutet, dass eigentlich kaum jemand damit gerechnet hat, dass also dieser Feldzug mehr als einige Tage oder Wochen dauern wird. Es hat sich aber dann sehr bald herausgestellt, dass die operative Anlage dieses Überfalls auf die Ukraine von völlig falschen Annahmen ausgegangen ist, nämlich von den Annahmen, dass die Regierung Selenskyj und auch die staatliche Verwaltung auf tönernen Füßen steht und also nur eines Anstoßbedarfs, um in sich zusammenzufallen. Es hat sich herausgestellt, dass die ukrainischen Streitkräfte weitaus besser vorbereitet waren, als das allgemein angenommen wurde. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich analysieren, dass bereits seit 2008 beziehungsweise vor allem seit 2014 heftigste Bemühungen unternommen wurden, die ukrainischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, in der sie sich eben dann befunden haben und seit einem Jahr befinden. Trotzdem ist es erstaunlich, verwunderlich, dass es einem Land wie der Ukraine mit einem doch erheblichen Gap in Bezug auf die Technologie, auf die Operationsführung, auf die logistischen Möglichkeiten und auch auf die Position als eine Anwärterweltmacht möglich gewesen ist, diese Position zu erringen, nämlich zumindest zu dokumentieren, dass das keine Gmadewiesen für die russische Streitkräfte sein würde.
Und das ist ja ganz, ganz klar, dass das ist nicht der Fall gewesen. Wie wichtig ist in einer solchen Situation die Position der Führung, hier des Präsidenten, der ja nicht aus dem Establishment kommt, er ist jemand, der gegen das Establishment eigentlich Präsident geworden ist und ist jetzt zu einem Symbol der Widerstandskraft geworden. Wie wichtig ist das in einer solchen Kriegssituation?
Ja, es ist ein erstaunlicher Wandel hier eingetreten, ganz sicherlich. Denn es haben ganz wenige Leute, wahrscheinlich niemand erwartet, dass die Administration Selenskyj eine derartige Stärke ausspielen wird, eine derartige Führungskraft, eine derartige auch, wie soll ich sagen, ein mitreißendes Charisma an den Tag legen wird, um also die eigene Bevölkerung, aber vor allem auch die eigenen Streitkräfte bei der Stange zu halten und hier nicht mit wehenden Fahnen unterzugehen.
Und das ist ein Moment, wo man dann das Gefühl hat, da ist ein nationaler Befreiungskrieg, ist eine nationale Kraftanstellung von historischem Ausmaß in der Ukraine, die hier passiert. Nina Brennada, man kann sich die Zerstörungen schwer vorstellen, die vielen Toten, die vielen gefallenen Soldaten. Was bekommt man mit bei den Gesprächspartnern in der Ukraine von der Stimmung im Land, ein Jahr nach diesem Krieg?
Der Alltag hat sich komplett verändert. Also das fängt an bei ganz banalen Dingen wie sozusagen wirtschaftlichen Dingen. Die Menschen haben weniger Geld, das ist alles viel, viel teurer geworden. Lebensmittel sind teilweise um 50% teurer als vor Beginn der Invasion. Die Energiepreise sind auf dem Niveau von vor der Invasion. Der gesamte Alltag hat sich verändert. Es kommt im gesamten Land zu Stromausfällen permanent, mehrere täglich. Haushaltsführung ist anders gruppiert. Also gerafft wird, gekocht, gewaschen, geheizt. Es ist alles verfügbar, aber es ist alles sehr teuer und sehr viele Menschen haben auch einfach ihre Jobs verloren. Sehr viele sind vertrieben. Es ist ein Land im Ausnahmezustand.
Herr Botschafter, Sie sagen, Sie waren vor kurzem in Ihrem Land, in der Ukraine. Wie haben Sie das erlebt? Ist das noch dasselbe Land wie das, aus dem Sie geschickt wurden als Diplomat nach Wien?
Ich war in den letzten Wochen, Monaten zweimal in der Ukraine. Einmal war ich Ende Dezember und der jüngste Besuch war vorige Woche. Ich durfte den Bundespräsidenten begleiten. Bei der Besuch in der Ukraine im Ende Dezember, dann bin ich auch, wir hatten eine Botschafterkonferenz und wir sind dann von Kiew auch in den Süden gefahren, in die Stadt Mykolaiv. Da haben wir natürlich auch dort nicht nur die Vorstädte von Kiew, Bucha, Irpin und andere, aber auch dort ist das Bild von der russischen, von Folgen von russischen barbarischen Krieg ist sehr, sehr deutlich. Übrigens, das sage ich immer wieder, auch hier in Österreich, an die Menschen, die noch immer nicht glauben oder die irgendwie diesen schrecklichen Krieg, welchen Russland gegen uns führt, irgendwie noch kleinreden, dann sage ich, Leute, man muss dort hingehen und dann sich selbst mit eigenen Augen zu sehen, wie schrecklich, wie stark die Verbrechen gegen die Ukraine sind. Das heißt, natürlich, und ich stimme Ihnen zu, das Leben nach dem, für uns, für Ukrainer, ist das Leben vor dem 24. und nach dem 24. Februar. Das ist ganz klar. Aber, der Krieg ist sehr, sehr schmerzhaft für jeden Ukrainer. Und die Tatsache, was Sie gesagt haben, dass sehr viele jetzt mal ihre Häuser verlassen mussten, die Leute einerseits sind froh, dass sie sich gerettet haben. Aber denken wir auch an jene, denen es nicht gelungen hat, die bei der Flucht auch von Russen barbarisch erschossen wurden. Da gibt es auch solche Dinge. Das heißt, einerseits, die Leute sind froh, dass sie sich gerettet haben. Aber von der anderen Seite, die ganze Schicksal, die sind ruiniert. Und das ist die Trauma. Und ja, das stimmt. Sie sagen, ist alles teurer geworden, Preise und so weiter. Aber das Wichtigste für die Menschen ist Frieden, dass sie zurückkommen, dass sie dann dieses Leben auch mit einer wirklich sehr, sehr tiefen Wunden, dass sie dann irgendwie versuchen, dann wiederzukommen. Das ist der, und wenn Sie mir erlauben, noch zwei Worte, was Herr General gesagt hat, einer der wichtigsten Faktoren, dass der Putin sehr, sehr klar fehl eingeschätzt hat, beziehungsweise vielleicht unterschätzt hat, aber dass auch hier vom Westen das auch nicht richtig wahrgenommen wurde, dass der Zelensky eine starke Persönlichkeit ist, mit einem starken Charakter. Und dazu passt sehr gut die Widerstandsfähigkeit Der Wille, der starke Wille, der eiserne Wille des ukrainischen Volkes, das passt zusammen. Und das ist der wichtigste Faktor, warum Putin mit seinem Plan gescheitert hat. Ich kann sagen, und ich sage jetzt ganz deutlich, der Putin hat diesen Krieg verloren. Die Frage ist nur, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Und das ist der Punkt. Das heißt, Zelensky als starke Persönlichkeit, als Präsident, das ukrainische Volk mit starker Willen und der Fähigkeit, um jeden Preis für die Freiheit zu kämpfen, das war sozusagen die wichtigsten Elemente, warum der Putin mit seinem Plan gescheitert hat.
Frau Tschakarowa, die Europäer haben ja, wie viele andere auch, nicht geglaubt am Anfang, dass es zu diesem Angriff kommen wird, haben sich dann aber sehr, sehr rasch zusammengetan, haben mit Sanktionen reagiert, haben militärisch reagiert, unterstützen die Ukraine, doch erstaunlich, wie schnell man sich da auf die neue Situation eingestellt hat. Sind Europa und Amerika in der Realität jetzt Kriegspartei in diesem Konflikt? Wir wissen, der deutsche Bundeskanzler sagt nein, die deutsche Außenministerin hat vor dem Europarat in einem unbedachten Moment gesagt ja. Wie ist das in der Realität?
Zuerst muss ich natürlich hervorheben, dass die europäischen Mitgliedstaaten, auch die europäischen Institutionen und natürlich auch die transatlantischen Partner in diesem Fall rasch reagiert haben, obwohl sie tatsächlich nicht mit einem umfassenden Krieg seitens Russlands gerechnet haben. Und das war ausschlaggebend natürlich, dass die Ukraine in der Lage war, nämlich in der ersten kritischen Phase des Krieges auch die russischen Truppen zurückzudrängen und dann auch entsprechend erfolgreiche Gegenoffensiven durchzuführen in der zweiten, dritten Phase. Die europäischen Staaten bzw. die transatlantischen Partner sind keine Kriegsparteien. Sie haben genauso wie jedes andere Land auf der Welt, und wir können natürlich diskutieren, warum es nur 48 Länder sind, die sich jetzt dazu bekannt haben, zum Beispiel die Sanktionen einzuführen und nicht mehr Länder, und warum zum Beispiel auch international gesehen Russland nach wie vor nicht isoliert bleibt. Aber die Länder, die jetzt die Sanktionen eingeführt haben, und auch die Länder, die eine umfassende Unterstützung für die Ukraine leisten, sind keine Kriegsparteien. Sie dürfen im Sinne des UN-Charta, also der Charta der Vereinten Nationen, eigentlich Hilfe leisten. Und zwar leisten sie Hilfe für das Land, das angegriffen worden ist. Also laut aller Erklärungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, und da gibt es tatsächlich eine Mehrheit, gibt es einen Aggressor und ein angegriffenes Land. Also da gibt es keinen Zweifel daran. Das heißt, militärische Unterstützung zu leisten, macht uns nicht automatisch zu Kriegsparteien. Und ich darf bitte an den Kalten Krieg erinnern. Während des Kalten Krieges, das wissen wir ganz genau, haben die Supermächte militärische Leistung zu unterschiedlichen Stellvertreterkriegen geleistet.
Ja, das hat sie aber nicht. Vietnam,
das hat sie aber nicht zu Kriegsparteien. Richtig. Und das hat sie nicht zu Kriegsparteien gemacht. Das heißt, auch in diesem Fall weiß jeder, und so wird es wahrgenommen, dass wir keine Kriegspartei sind. Aber natürlich will der russische Präsident uns als Kriegspartei darstellen. Warum? Weil er will zu Hause diesen Krieg, und wir haben schon mitbekommen, dass tatsächlich der Krieg nicht nach Plan läuft. Er will dann darstellen, dass der Krieg eigentlich gegen, also dass die NATO-Staaten einen Krieg gegen Russland führen. Und in diesem Fall geht es um einen Narrativ, der natürlich für das eigene Volk gedacht
Narrativ,
ist.
Ja, aber natürlich auch eine Realität, dass es schon eine Realität ist, wie jetzt die Bündnissituation ist, wie wer Waffen liefert, wie wer die Ukraine militärisch unterstützt, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sich die Lage dort entwickelt. Jetzt, Mischa Glenny, wie stark hat der Ukraine-Krieg Europa verändert? Es stimmt ja nicht, dass das der erste Krieg war auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat die Jugoslawienkriege gegeben, die Nachfolgekriege mit ähnlich vielen Opfern. Was macht den Unterschied des Ukraine-Krieges zu diesen Kriegen aus? Warum ist das ein solcher Einschnitt?
Erstmals eine zusätzliche Bemerkung zur Führungsfähigkeit von Zelensky, was in diesem Zusammenhang wichtig ist. Er hat verstanden sofort, dass er das sogenannte Narrativ gewinnen muss, vor allem in Europa und in den Vereinigten Staaten. Es hat viel geholfen, dass er aus der Fernsehwelt gekommen ist. Er hat mit sich in die Präsidentschaftskanzlei seine Drehbuchautorinnen gebracht und er hat verstanden, sofort Europa zu ermutigen. Oh, und das hat er sehr, sehr schlau, sehr effektiv gemacht. Und es stimmte, dass am Anfang Europa hätte wackeln können, hat aber nicht. Und das ist teilweise dank Zelenskys Fähigkeit als Schauspieler eigentlich. Putin hat diesen Krieg angefangen mit dem Einmarsch, keine Frage. Die USA aber haben ziemlich rasch eine Gelegenheit gesehen in diesem Krieg. Erstmals also ein großer Rivale, nicht der große Rivale, weil das ist China natürlich, aber ein großer Rivale zerstört sich allmählich psychologisch, politisch, wirtschaftlich, das heißt Russland, militärisch auch. Und es bindet die Vereinigten Staaten immer näher an Europa. Europa wird abhängiger von Amerika wegen diesem Krieg.
Michael Klenny, inwiefern ist dieser Krieg auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den Supermächten USA und Russland? Er ist ein nationaler Befreiungskrieg, vielleicht ein antikolonialer Befreiungskrieg. Viele Mitarbeiter in Ihrem Institut sagen das. Aber inwiefern ist er auch ein Stellvertreterkrieg?
Es hat mehrere Gesichter. Es ist ein imperialistischer Krieg von Russland ausgeführt. Aber wie ich betont habe, die Vereinigten Staaten haben diese Gelegenheit ausnutzen können. Also für die USA war es eine Chance. Ich glaube, dass die Amerikaner diesen Krieg, die Ukraine weiter unterstützen werden bis zur Präsidentschaftswahl 24. Und dann werden wir meiner Ansicht nach eine Wiederbewertung der Lage von Seiten der Demokraten sehen.
Herr General, wie wichtig ist die Rolle der USA in diesem Krieg?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Die Rolle der USA kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf der einen Seite ist die atomare Komponente, die die USA im Hintergrund immer mitspielen hat, ein Garant dafür, dass es zu keinen Auswüchsen in irgendeine Richtung, in diese nukleare Richtung kommen wird. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Amerikaner trotz aller Unterstützung und Waffenhilfe und moralischer Unterstützung und sonstiger Unterstützung sehr darauf bedacht sind, keine uferlose Unterstützung der Ukraine angedeihen zu lassen und damit auch eine Angriffsfähigkeit, eine theoretische der Ukraine gegenüber dem russischen Kernland zu ermöglichen. Das sieht man ganz deutlich, dass das also nicht gewünscht wird, auch wenn also durch die Versuche von Zelensky jetzt also Luftkriegsmittel und weitreichende Artilleriegeschütze in den Krieg einzuführen, dass das also betrieben wird. Das wird also in absehbarer Zeit sicherlich nicht passieren, weil die Amerikaner keine Ausweitung der Auseinandersetzung auf das russische Kernland haben wollen.
Herr Botschafter, es gibt Kampfpanzer, die geliefert werden. Es wird ein paar Monate dauern, bis die ankommen, aber das ist doch eine signifikante Verstärkung der militärischen Fähigkeiten der Ukraine. Viele sagen, die logische Folge ist dann schon, dass auch Kampfflugzeuge kommen, was auch ein paar Monate dauern kann. Stellt sich die Ukraine auf einen Krieg ein, der viele Jahre dauern kann?
Darf ich noch einmal zu der vorherigen Frage noch kurz zurückkommen? Erstmals, die Frage ist für mich nicht ganz verständlich, die USA, ob die USA dahinter steht oder sowas. Sie geben, ich würde es hoffen, hoffe sehr, dass Sie mir auch recht geben, dass dieser Krieg übrigens hat begonnen 2014. Vergessen wir nicht, das ist die Tatsache.
Bei der Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten.
Mit der Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität. Das war ein Völkerrechtsbruch, ganz klar. Wie war die Reaktion der internationalen Gesellschaft da auf diese Verletzung? War sehr, sehr milde, sagen wir so. Und die Tatsache jetzt mal, die Frage zu stellen, die Amerikaner, ob die dahinter stehen oder nicht. Dieser Krieg hat überhaupt keine Grundlage. Das ist von Putin erfundener Krieg, um die Ukraine einfach zu besetzen. Wie gesagt, mit einem krassen Völkerrechtsbruch.
Und das heißt, die militärische Unterstützung der USA,
wenn jetzt mal der russische Militär in ein fremdes Land kommt, zu uns in die Ukraine, um Menschen zu töten, um alles zu zerstören, dann darf die freie Welt, die internationale Gemeinschaft, darf sie zusehen, wie die Menschen getötet werden. Natürlich haben wir gehofft auf die Hilfe von Amerika, auch von anderen Partnern, weil worum geht es? Es geht jetzt mal Völkerrechtsbruch, das heißt eine Seite, und zum zweiten Mal wir als das Land, welches angegriffen wurde. Natürlich rechnen wir und bitten wir um Hilfe. Und jetzt mal zu Ihrer Frage zu kommen, ja, wir brauchen militärische Hilfe weiterhin. Auch diese Artilleriesysteme mit längeren Reichweite. Aber eines werde ich jetzt sehr, sehr klar sagen. Unser Ziel der Ukraine, diese Hilfe zu haben, dieses Militärzeug, dass wir unser Land wieder zu befreien, dass die territoriale Integrität wiederhergestellt wird in den Grenzen, die völkerrechtlich anerkannt wurden. Noch ein wichtiges Punkt, warum die Amerika und auch andere Partner jetzt auch der Ukraine auch irgendwie verpflichtet sein, um der Ukraine zu helfen. Vergessen wir nicht 94. Die Ukraine hat das drittgrößte atomare Arsenal abgegeben. Wer hat sich, die Partner haben sich verpflichtet, die Souveränität der Ukraine zu sorgen.
Für das passt auch jetzt.
Ganz ja. Klar. Und jetzt einer dieser der Länder, die das hat die Ukraine überfallen. Das ist der Punkt. Und noch einmal, wir brauchen die militärische Hilfe, dass wir unser Territorium wieder befreien. Wir haben überhaupt keine Ziele, ein anderes Land zu überfallen, das passt nicht. Und wir, als das passt auch in gemäß der UNO-Satzung, das Land, welches sein eigenes Territorium verteidigt, hat ein legitimes Recht auf die Verteidigung mit allen möglichen Mitteln. Deswegen, je schneller wir diese militärische Hilfe bekommen, auch die Flugzeuge, auch die Artilleriesysteme, desto schneller wird dieser Krieg zu Ende gehen.
Nina, wie sehr spürt man im Gespräch mit den Gesprächspartnern in der Ukraine die Sorge, dass dieser Krieg nicht so rasch vorbeigehen wird, wie man am Anfang vielleicht gehofft hat, dass das lang dauern kann?
Also ich habe mit niemandem in der Ukraine gesprochen, der meint, dieser Krieg wird bald zu Ende sein. Es mag vielleicht ein wenig merkwürdig klingen, aber es hat sich so eine Art Gewöhnungseffekt eingestellt. Mir erzählen Leute, dass sie anfangs bei Luftalarm sofort in den Keller gelaufen sind und mittlerweile, je nachdem, wo sie sich befinden, einfach das tun, was sie vorher auch getan haben und hoffen, dass nichts passiert. Auf der anderen Seite das Leben auch weiter für all die Menschen, die nach Europa oder nach Westeuropa geflüchtet sind. Und ein Jahr ist eine lange Zeit. Je jünger man ist, desto länger ist das oder mehr Leben bedeutet das. Und es ist natürlich die Frage, wie das mit einer möglichen Rückkehr sein wird. Es gehen auch Menschen zurück. Ich bin auch in Kontakt mit einer Frau, die ich im März kennengelernt habe im Ankunftszentrum in Wien. Und sie ist mit ihren beiden Kindern und der Schwiegermutter tatsächlich wieder zurückgegangen, weil sie, und das ist wirklich beschämend, in Österreich einfach nicht die Hilfe bekommen hat, die sie gebraucht hätte. Sie war den ganzen Tag unterwegs auf der Suche nach Windeln. Ich meine, das ist einfach eine Schande. Und eben, aber die meisten bleiben hier, egal wie hart es ist. Und das ist aber eben auch die Frage, wie das sein wird, wenn eines Tages tatsächlich der Friede einkehren wird, ob diese Menschen zurückkehren werden. Wenn man sich anschaut, wie das war in Ex-Jugoslawien oder konkreter in Bosnien, dann und das sagen, als Beispiel nimmt, dann sieht das eher düster aus. Die wenigsten sind zurückgegangen. Und ja, also die Ukraine hatte ja sozusagen auch vor dieser Invasion ein, wenn man so will, ein immer größer werdendes demografisches Problem. Es sind sehr viele Menschen weggegangen. Und ich fürchte, dass wird, egal wie der Krieg endet und wann, das wird
sozusagen... Das wird dann sozusagen das Problem des Wiederaufbaus nach dem Krieges.
Ich fürchte, es ist sozusagen, ein Pessimist wird vielleicht sagen, dass die Zukunft der Ukraine nach Kriegsende, dass man sie heute am Balkan sehen kann. Weil sehr viele Menschen, die meisten Menschen gehen nicht zurück, obwohl es sicher ist, obwohl dort, wo Kriegsfronten waren, heute Urlaub gemacht werden kann.
Auf der anderen Seite, die Ukraine hat natürlich eine gemeinsame politische Führung, die stark ist, und das ist im Balkan eine andere Situation. Aber ich möchte jetzt noch...
Darf ich nur eine Sekunde, bitte, Entschuldigung. Ja. Nur kurz ergänzen. Wir hatten Situation Ende des Sommers. Das war ziemlich eine klare Tendenz, dass viele Leute von Europa dann zurück wollten, bis zum Anfang Oktober, als Putin begonnen hat mit massiven Raketenschlägen
die Infrastruktur
zu zerstören. Und das war kurz vor dem Winter. Und dann waren die Leute zurück dann in den Westen gekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Ukrainer meisten dann auch zurückkommen werden zu den ihren Ehemänner, zu Söhnen, zu den Vätern, die jetzt im Krieg sind.
Es ist ihnen absolut zu wünschen.
Bitte?
Es ist ihnen absolut zu wünschen. Und
Frau Tschakarowa, ich möchte zurückkommen auf die Folgen, die es hat, wenn dieser Krieg lange dauert. Wenn dieser Krieg lange dauert, vielleicht Jahre, was möglich ist, dann wird es in Europa, in Amerika eine Diskussion geben, wie man sich gegenüber Russland verhält, die es jetzt schon gibt, die wird intensiver werden. Fehlt so etwas wie ein klar definiertes Angebot des Westens an Russland, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, wenn Russland darauf verzichtet, seinen Angriffskrieg fortzuführen, eine Nachkriegsordnung, die auch für den Kreml akzeptabel wäre. Fehlt das?
Es fehlt überhaupt eine Vision, wie Europa diese kritische Frage angehen will. Es fehlt sogar ein strategischer Konsens darüber, ob man jetzt die Ukraine nur dazu verhilft, die nächste russische Offensive sozusagen mehr oder weniger bei der nächsten Offensive sich gut zu verteidigen, oder ob man die Ukraine eigentlich dazu verhilft, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen. Sogar zu dieser Frage gibt es keinen Konsens momentan. Und ich darf daran erinnern, dass vor diesem Kriegesausbruch eigentlich nach wie vor hier in Europa, in den meisten europäischen Staaten, eine mehr oder weniger Russia-First-Politik betrieben wurde. Sogar Länder wie Frankreich und Deutschland waren in einem geopolitischen Rapprochement. Also sie waren davon überzeugt, sie müssen die Beziehungen zu Russland normalisieren. Und zwar, um eben diese große Frage der europäischen Sicherheitsordnung im globalen Kontext zu stellen. Warum? Weil der systemische Wettbewerb zwischen den USA und China woanders stattfindet. Das heißt, auch diese 8 Jahre verlorene Zeit zwischen der ersten Invasion und dem Kriegesausbruch haben nicht dazu geholfen, dass die europäischen Staaten eine Vision und eine klare Vorstellung entwickeln. Ich bin der Meinung, dass es hier darum geht, und da muss man eigentlich mit der eigenen Bevölkerung offen darüber sprechen, dass es bei diesem Krieg auch um die Frage geht, ob die russische, also ob zu den russischen Plänen auch nicht der Plan gehört, dass die europäische Sicherheitsordnung aus den letzten 30 Jahren angegriffen wird und zerstört wird. Und wenn Russland in diesem Krieg erfolgreich sein wird, wird diese europäische Sicherheitsordnung eigentlich nicht mehr existieren. Das heißt, wir können gar nicht von einer Nachkriegsordnung ausgehen, wenn wir selber nicht wissen, was unsere Zielsetzungen sind. Sind unsere Zielsetzungen nur ein wenig Hilfe zu leisten oder nur ausreichend Hilfe zu leisten, sodass die Ukraine den Krieg gewinnt und dann diese europäische Sicherheitsordnung, wie wir sie aus den letzten 30 kennen, aus den letzten 30 Jahren kennen, praktisch aufrechterhalten zu können.
Russland wird als militärisch mächtige, wirtschaftlich mächtige, politische Macht natürlich ein Nachbar Europas bleiben, wie auch immer der Krieg ausgeht. Misha Genick, kann man nicht als Europa oder Amerika beides machen? Auf der einen Seite den Verteidigungskrieg der Ukraine militärisch unterstützen, wirtschaftlich unterstützen, aber gleichzeitig auch Moskau signalisieren, wenn ihr die Aggression beendet, eine freie Ukraine akzeptiert, könnte das auch ein Gewinn für Russland sein. Also ein irgendeine Art von Angebot an Putin, das nicht bedeutet, wir wollen, dass die Ukraine kapituliert oder nachgibt. Ist das möglich?
Ja, man muss das versuchen, aber jetzt, wie die Dinge stehen, es bevorstehen zwei große Offensive. Ja, wir erwarten jetzt, dass die russischen Streitkräfte ab 15. März, Februar bis zum Anfang März eine große Offensive anfangen. Wir erwarten auch, dass später im Frühling die ukrainische Streitkräfte imstande sein werden, ihre Offensive anzufangen. Der Ausgang dieser zwei Offensiven wird ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Krieges. Und also man kann von Verhandlungen jetzt nicht reden. Es dauert meiner Ansicht nach mindestens ein Jahr, bevor das kommen kann. Aber trotzdem hoffe ich, dass die Regierungen von Europa, von den Vereinigten Staaten jetzt einen Plan in diesem Moment herausarbeiten, wobei sie irgendwie Russland dann später mit einbeziehen können in eine Sicherheitspolitik, in eine wirtschaftliche Politik, was den Russen letztendlich akzeptabel sein werden, weil das Land bleibt das Land mit den meisten Atomwaffen in der Welt. Also man kann das einfach für praktischen Gründe nicht ignorieren. Ich sehe bis jetzt also keine großen Pläne, wie man sich mit Russland verhandelt nach dem Krieg. Aber dafür muss man wohl warten, bis wir wissen, wie der Krieg ausgeht. Und das wissen niemand. Das wissen wir noch nicht. Niemand weiß das.
Herr Botschafter, die ukrainische Führung, der Präsident sagt, es müssen alle besetzten Gebiete zurückerobert werden. Es muss auch die Krim zurückerobert werden. Ist das nicht eine Gefahr, dass man die eigene Bevölkerung dann auf einen militärischen Erfolg einstellt, und es kann ja sein, dass es irgendwann einmal zu Waffenstillstandsverhandlungen kommen muss, die nicht in einem vollständigen Sieg der einen oder der anderen Seite, auch nicht in einem vollständigen Sieg der Ukraine münden. Ist das nicht eine Gefahr, wenn man die eigene Bevölkerung auf eine solche Situation eigentlich nicht vorbereitet?
Ich würde umgekehrt sagen, das ist der Wille, und das ist die klare Haltung der Bevölkerung. Mehr als 90% der Bevölkerung sagt heute, dieser Krieg muss enden mit der vollen Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Das heißt, wir sind der Meinung, dass der Krieg nur dann zu Ende ist, wenn die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird, wenn auch das Völkerrecht wiederhergestellt wird, wenn dieser Krieg auch mit einem finalisiert wird, mit einem Abkommen, wenn alle also Putin und alle, die für alle Verbrechen, für diesen Krieg verantwortlich auf einer Anklagebank sitzen werden, wenn Russland Reparationen zahlt und die Ukraine entsprechende Sicherheitsgarantien bekommt für weitere Zukunft. Das sind die Voraussetzungen für das Ende des Krieges. Alles andere, das ist jetzt mal irgendwie Putin zu helfen, sein Gesicht zu wahren, irgendwie an einem Kompromiss zu kommen, das ist der Weg in nirgendwo. Das wird nur Russland helfen. Das ist keine Voraussetzung, das ist kein Fundament für einen nachhaltigen Frieden. Deswegen ist der Plan von Präsident Zelensky auf dem Tisch, ein 10-Punkte-Friedensplan, wo alle Punkte stehen, die zusammen machbar sind zu machen, und dann werden die gute, also die das Fundament geschaffen, das für einen nachhaltigen Frieden. Alles andere, das ist der Weg, dass der Krieg nur verschoben wird, dass Putin sich wieder dann vorbereitet, dass in Russland weitere Stimmung stärker wird, um eine Revanche zu bekommen, und das wird die Situation nur weiter auf Eskalationsstufe bringen.
Frau Czakarowa, muss das sein, dass politische Signale in Richtung Moskau zu einer Stärkung der Hardliner in Moskau führen? Kann es nicht auch sein, dass man dadurch in der russischen Führung Personen stärkt und Personen motiviert, die sagen, ja, wir müssen einen Ausweg finden aus dem Krieg und müssen versuchen, rauszukommen aus der Situation der Totalkonfrontation?
Ich würde das umdrehen. Ich bin der Meinung, dass der Krieg eigentlich aus der Stärkung der Hardliner innerhalb Russlands resultiert und dass der Krieg eigentlich ein Krieg ist, unter anderem der von den engsten Kreisen um den russischen Präsidenten herum eigentlich als Plan entworfen wurde und nicht von den Militärs, weil die Militärs, die in Moskau, die meisten, also diese Konfliktlinie auch zwischen Sankt Petersburg und den Siloviki von Putin und dann die Moskau natürlich Gruppe um die Militärs, um die Intellektuellen, die Militärs hätten ihm gleich am ersten Tag gesagt, dass das, was er eigentlich vorhatte, mit diesem umfassenden Krieg, also zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Und wir wissen auch, dass das auch zu den Fehleinschätzungen gehört. Dieser Krieg wird nicht eigentlich von den Militärs, also wurde nicht von den Militärs eingeführt, wurde nicht von den Militärs geplant. Das ist eine Entscheidung, die wirklich von diesen Hardliner-Kreisen stammt, also aus diesen Kreisen stammt. Und da muss man auch sagen, Russland darf man nicht als einen Staat wahrnehmen, der eigentlich nach den klassischen Gewaltenteilung und nach dem klassischen Sinne des politischen Systems, also Systems regiert wird. Insofern ist es auch in unserem Interesse, auch eine klare Linie diesbezüglich zu setzen. Also wir können da nicht mit so einem System weiterhin verhandeln, wie der Botschafter gesagt hat, wird eine Einfrierung des Krieges nur zu einer Verschnaufpause führen. Und Russland wird nicht aufhören unter der Leitung von Putin, bis die Kriegsziele nicht erreicht sind. Und die Kriegsziele sind ganz klar und deutlich. Da geht es nicht nur um das Land, um das Territorium oder um die Bevölkerung. Es geht um die Unterwerfung des zweitgrößten europäischen Staates. Es geht um die Zerstörung der europäischen Sicherheitsordnung, so wie wir sie gehabt haben aus den letzten 30 Jahren. Es geht auch um einen Wirtschaftskrieg gegen Standort Europa durch diese geoökonomische Interdependenzen. Und wie schon immer wieder gesagt wurde, es geht auch um einen Krieg gegen die europäischen Werte, Normen und Regeln. Also es sind viele, viele wichtige Aspekte und Dimensionen diesbezüglich. Und insofern würde ich nicht ausschließen, wenn der Krieg, da hat der Kollege schon richtig gesagt, jetzt hängt sehr viel von dem Ablauf ab in den nächsten 3 bis 6 Monaten, dass wir dann auch ein politisches Vakuum erleben, wo sich diese internen Kreise dann erneuern lassen. Das heißt, auch da wird jetzt psychologisch gespielt. Also Putin will sich als der bessere Mann präsentieren, weil ein noch schlechterer, noch gefährlicher Hardliner aus diesen Kreisen kommen könnte.
Mischa Gerni, wie enden Kriege, wenn wir die Jugoslawienkriege im Kopf haben? Und welche Gefahren sind dann in solchen Phasen damit verbunden? Das war ja in den Jugoslawienkriegen jedes Mal eine Intervention der NATO, eine Intervention der Amerikaner, die dann die verschiedenen Phasen der Jugoslawienkriege beendet haben. Das wird aber im Ukraine-Krieg natürlich ausgeschlossen.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, den Krieg in Jugoslawien mit dem Krieg in der Ukraine jetzt zu vergleichen, weil die Folgen von dem Krieg in der Ukraine viel, viel größer sind als die Folgen von der jugoslawischen Krieg, vor allem was die Weltwirtschaft betrifft. Also es ist eine viel wichtigere Krieg. Ich möchte also nicht was in Jugoslawien passiert ist, unterspielen. Aber die waren alle Seiten in Jugoslawien waren gewissermaßen abhängig von anderen Ländern. Serbien von Russland damals, Kroatien von Deutschland gewissermaßen, Bosnien von der USA und so weit und so fort. Also das heißt, dass wenn es zu einer Vereinbarung zwischen den Russen, den Europäern und den Amerikanern gekommen ist, damals, haben sie den Krieg langsam beenden können über Dayton und so weit und so fort. Also der Stand in der Ukraine ist was ganz, ganz anders. Und ich will diesen Vergleich nicht so präzise einführen an dieser Stelle.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen an den Herrn Botschafter. Herr Botschafter, Sie waren mit dem Bundespräsidenten in Kiew, mit der Bundespräsidentin, die ukrainische Führung besucht hat. Was sind aus Sicht der Ukraine die wichtigsten Ansuchen an Österreich? Was sollte Österreich mehr tun? Ein Punkt, der von der Ukraine immer wieder angesprochen wird, ist die Rolle von Raiffeisen International in Russland, die Forderung der Ukraine, dass sich da Raiffeisen zurückzieht, die steht im Raum, dass es Sanktionen gegen den Chef von Raiffeisen International gibt. Wie wichtig ist das für die Ukraine und warum stellen Sie das so ins Zentrum? Es gibt ja viele andere Unternehmen, auch europäische Unternehmen in Russland auch, die dort aktiv sind.
Einmal, es ist wichtig und das hat auch Präsident sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir sehr, sehr dankbar sind, Österreich, allen Bürgerinnen und Bürgern von diesem Land, von Österreich, der Bundesregierung, allen Hilfsorganisationen für die starke Unterstützung, humanitäre Projekte für die Ukraine, sowohl für die Menschen, die hier sind jetzt, aber auch für die Hilfsaktionen in der Ukraine. Das wissen wir zu schätzen und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es ist auch weiterhin wichtig, dass von Österreich, von einem neutralen Land, welches keine militärische Hilfe uns leisten kann, aber dass diese humanitäre Hilfe weiter kommt. Und der Bundespräsident, viele Journalisten, auch die Bundesminister, die ihn begleitet haben, die haben auch gesehen, das Ausmaß von diesen allen Zerstörungen ist enorm. Letztendlich geht es hier auch um die Solidarität, weil wir Nachbarn sind, weil wir auch in Europa sind. Österreich ist als EU-Mitglied, als Mitglied einer freien Welt. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Die Frage mit Sanktionen oder Raiffeisenbank. Schauen Sie, es geht nicht nur um Raiffeisenbank. Es geht nur darum, dass jedes Unternehmen, ausländische Unternehmen, der auf russischen Markt weiterhin bleibt. Und wir sehen, dass Putin die Wirtschaft, die russische Wirtschaft ganz total, also der militärischen Kriegsführung verwandelt und unterordnet hat. Dass dieser Verbleib auf dem russischen Markt, das ist die Hilfe für Putin. Das ist der Beitrag durch Steuern und so weiter, diesen Krieg weiterzuführen. Und jetzt Sanktionen. Sanktionen sind nicht gegen Raiffeisenbank. Sanktionen sind gegen Tochterfirmen, wie zum Beispiel Raiffeisenbank, Leasing, wie auch andere, die geholfen haben mit Logistik, Militärzeug von Russland in die Ukraine zu bringen, Soldaten zu befördern. Entschuldigung, wie kann man das anders interpretieren als eine direkte Unterstützung dieser Kriegsführung? Und deswegen will ich jetzt, und das ist, ich darf Ihnen nicht jetzt mal mit Ihnen zustimmen, dass es jetzt mal diese Geschichte im Vordergrund steht. Umgekehrt. Im Vordergrund steht unsere Dankbarkeit an Österreich für die Hilfe, die gekommen ist, aber die auch weiterkommt. Das ist das Wichtigste.
Was könnte Österreich mehr tun? Es gibt zum Beispiel eine Diskussion, dass es viele Verletzte gibt in der Ukraine. Könnte Österreich Spitäler aufmachen für Verletzte, sowohl Zivilisten als auch Militärs
aus der
Ukraine?
Konkrete von uns Ansuchen, die auch von Präsident Zelensky zum Ausdruck gebracht wurden, sind weiter mit allen möglichen Hilfe, als Sie sagen, also die auch für die Verletzte hier in Spitälen zu behandeln. Aber es geht auch um Dinge, die helfen, die Menschenleben zu retten. Das heißt, diese Antidrohnensysteme, das ist keine Waffe. Wenn das auch hier geholfen werden könnte, dass wir diese schrecklichen iranischen Drohnen dann entsprechend abfangen können. Das wäre sehr, sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie viele Leben gerettet werden konnten. Darum, dann geht es auch um Entminung. Mit zivile Entminung. Das heißt, hier gibt es auch Möglichkeit, uns zu helfen mit den Geräten, die auch durch österreichische Firmen produziert werden. Das sind die sehr, sehr wichtige Dinge.
Und das sind Diskussionen, die in Österreich sicherlich geführt werden in den nächsten Monaten. Wir sind am Ende unserer Sendezeit, knapp ein Jahr nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg finden Sie regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Sie werden sehen, es hilft, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.